eine Pause.
Begegnungen in der Teeküche.
Perfekt.
Wunderbar.
Cool, dann legen wir los.
Genau. Schönen guten Morgen zusammen.
Ja, genau. Guten Morgen. Wir nehmen heute ein zweites Mal auf mit unserem Gast Karim Ferraidoni. Wir freuen uns, dass wir ein zweites Mal mit dir sprechen können, weil wir beim letzten Mal ein bisschen technische Schwierigkeiten haben. Was wir vielleicht dann voranschicken, ist, falls das Gespräch an einigen Stellen sich so anhört, als hätten wir schon mal gesprochen, liegt das daran, dass wir das tatsächlich haben und wir hoffen, dass das die ZuhörerInnen nicht stört. Es wäre aber schön, wenn du dich einfach mal für alle Zuhörenden vorstellen würdest, damit auch wirklich alle wissen, mit wem wir heute sprechen dürfen.
Ja, guten Morgen. Ich bin Karim Ferraidoni. Ich bilde in Bochum an der Ruhr-Universität PolitiklehrerInnen aus. Meine Arbeitsschwerpunkte sind Rassismuskritik in pädagogischen Institutionen, politische Bildung in der Migrationsgesellschaft und diversitätsbewusste LehrerInnenbildung. Ich war selber einige Jahre Lehrer für die Fächer Deutsch und Sozialwissenschaft an einem Gymnasium im Ruhrgebiet. Genau, und beschäftige mich mit Rassismuskritik unter anderem in unterschiedlichen pädagogischen Institutionen.
Vielen Dank. Und du darfst oder seit neuestem bist du ja auch zusätzlich noch Berater der Bundesregierung, richtig?
Ja, genau. Da beraten wir die Bundesregierung, also nicht nur ich allein, sondern mit Kolleginnen. Wir beraten einmal in einem Ausschuss das gesamte Bundeskabinett im Bundeskabinett gegen Rassismus und Rechtsextremismus. Und mit der Arbeit haben wir 2020 begonnen. Und diese 89 Maßnahmen, die die Bundesregierung vorgelegt hat im November 2020 im Kampf oder gegen Rassismus und Rechtsextremismus, da stammen einige Dinge auch von uns, von der Wissenschaft, aber auch von der Zivilgesellschaft. Und in einem anderen Ausschuss beraten wir, das ist ein 12-köpfiges Gremium, beraten wir Horst Seehofer bzw. das Innenministerium in Bezug auf antimuslimischen Rassismus.
Ja, super. Vielen, vielen Dank. Und es ist ja jetzt schon angeklungen, dass es in deinem universitären Spielfeld sehr viel um rassismuskritische Bildung geht. Bevor wir da jetzt nochmal einsteigen, wir haben natürlich im Vorhinein auch nochmal so ein bisschen reflektiert über das Gespräch und haben dann tatsächlich festgestellt, dass wir beim letzten Mal eine Frage vergessen haben, die uns aber sehr, sehr wichtig wäre, beziehungsweise es ist gar keine Frage, es ist eigentlich eine Bitte. Und zwar würdest du vielleicht so lieb sein und Rassismus definieren?
Es gibt unterschiedliche Definitionen von Rassismus. Also ich kann euch mal vielleicht so zwei oder drei nennen. Also die erste Definition ist fast schon mathematikartig. Rassismus gleich Vorurteile plus Machtstrukturen, um die Vorurteile durchzusetzen in der Gesellschaft, plus Rassekonstruktion. Also Rassismus gleich Vorurteile plus Macht plus Rassekonstruktion. Ihr wisst, es gibt keine menschlichen Rassen, aber Rassismus hat menschliche Rassen erfunden, um die Kolonialisierung schwarzer Menschen durchzusetzen. Das ist sozusagen die erste Definition. Die zweite Definition ist, Rassismus hat nichts mit realen schwarzen Menschen oder Menschen of Color zu tun. Die Auswirkungen von Rassismus beziehen sich natürlich auf reale schwarze Menschen und Menschen of Color, aber Rassismus ist in erster Linie eine Fantasie über schwarze Menschen, eine Fantasie über Menschen of Color in den Köpfen weißer Menschen. Und deswegen sollten wir über diese Fantasien sprechen, die seit über 500 Jahren auf der Welt reproduziert werden. Und die dritte Definition, die ich euch auf Anhieb nennen könnte, ist, Rassismus ist eine bestimmte Spielart, eine bestimmte Form von Diskriminierung, die sich aber nur auf einen Aspekt bezieht, nämlich die zugeschriebene oder faktische Herkunft von Personen, die abgewertet wird. Diskriminierung dagegen ist ja sehr breit gefasst. Man kann diskriminiert werden aufgrund des sozial konstruierten Geschlechts, da würde ich von Sexismus sprechen. aufgrund der sexuellen Orientierung, da würde ich von Heteronormativität oder Heterosexismus sprechen, weil man nicht so viel Geld hat, um an der Gesellschaft zu partizipieren, da würde ich von Klassismus sprechen, aber Rassismus bezieht sich auf die zugeschriebene oder faktische Herkunft von Personen, die abgewertet wird. Und diesbezüglich ist es ganz, ganz wichtig, dass es nicht irgendeine Herkunft sein kann, die abgewertet wird. Also wenn ich LehrerInnenfortbildung mache oder Schulleiterfortbildung, da sind immer ein, zwei Menschen dabei, die dann sagen, also es sind zu 100% weißdeutsche Menschen oder diejenigen, die als solche gelesen werden, die mir dann sagen, ja, Herr Ferraidoni, ich bin in München geboren, ich bin nach Hamburg gezogen, ich erfahre jeden Tag Rassismus. Und dann würde ich eben argumentieren damit, also erstens, die Machtstruktur werden in unserer Gesellschaft systematisch Menschen, also weißdeutsche Menschen, systematisch ausgeschlossen aus wichtigen gesellschaftlichen Teilbereichen wie Arbeits-, Wohnungs- und Bildungsmarkt. Das würde ich negieren, weil wir dafür keine wissenschaftlichen Erkenntnisse haben. Und Rassekonstruktion würde ich anführen, also überall auf der Welt gilt Weißsein als Norm. Überall auf der Welt ist Weißsein ein Schönheitsideal und deswegen verkaufen sich unter anderem auch Bleaching-Produkte sehr, sehr gut, also Produkte, die die Haut heller machen. In afrikanischen Staaten verkaufen sich diese Produkte sehr, sehr gut. Also das sind sozusagen die drei Definitionen, die ich auf Anhieb nennen könnte.
Dankeschön.
Vielen Dank. Wir sprechen ja heute über die Notwendigkeit einer rassismuskritischen Lehrerinnenbildung. Und das Ganze hat schon aus dem Namen heraus ja eine Zukunftsdimension, aber auch eine Gegenwartsdimension, ne? Also LehrerInnen, die schon LehrerInnen sind und in der Praxis sind und gleichzeitig die, die es mal werden wollen. Jetzt hast du eben in der Vorstellungsrunde gesagt, du hast selber mal als Lehrer gearbeitet, hast selber Sowi und Deutsch unterrichtet. Am Anfang des Podcasts erzählen unsere Gäste ja immer eine Anekdote. Vielleicht könntest du passend zum Thema auch was aus deiner Praxis erzählen, wodurch wir dann so ein bisschen in das Thema in der Praxis einsteigen können.
Also eine Anekdote fällt mir ein. Ich habe an einem katholischen Gymnasium unterrichtet. Das war ein Ursulin-Gymnasium in Dorsten. Und ich habe das Referendariat dort gemacht und hatte ganz, ganz nette AusbildungslehrerInnen. Und dann habe ich mit einem Stipendium promoviert, ein Stipendium der Stiftung der Deutschen Wirtschaft. Also nach dem Referendariat begann das dann. Und um das Stipendium annehmen zu können, musste ich die Stunden reduzieren, weil sonst hätte ich das Stipendium verloren. Und das hat der Schulleiter, war mir wohlgesonnen und hat das mitgemacht. Und dann hatte ich eben nur 2 oder 3 Kurse, 3 Jahre lang. Und als das Stipendium dann auslief und ich sozusagen eine Finanzierung noch brauchte für das letzte Jahr der Dissertation, dachte ich, okay, jetzt kriege ich einen festen Vertrag und werde verbeamtet, wenn ich mit mindestens 13 Stunden pro Woche einsteige in den Unterricht. Das war aber leider nicht so. Der Schulleiter wollte mich nach wie vor gerne haben, nur die Oberin des Ursulinklosters war dagegen. Dieses Konvent der Ursulin hat sich dagegen entschieden, mir einen festen Vertrag zu geben. Die haben mir einen Zeitvertrag gegeben mit der Begründung, dass ich kein Christ bin. Und im Zuge dessen begannen Gespräche auch meiner Fachschaft, also Fachschaft Deutsch, Fachschaft Sowi, mit der Schulleitung und auch mit den Ursulin. Und ein Kollege, der in der katholischen Kirche sozusagen sozialisiert worden ist und auch sich engagiert, seitdem er denken kann in der katholischen Kirche, hat dann einen Satz gebracht, der mich zum Nachdenken veranlasst hat. Der meinte dann nämlich, Karim, du bist einer von uns, warum behandeln die dich so? Und da wurde mir deutlich, dass einige oder viele weiße Menschen, die selber keine Rassismuserfahrungen machen in ihrem Leben, erst im Alter von 50 Jahren merken, dass Rassismus sehr willkürlich ist, dass Rassismus auch diejenigen betrifft, die scheinbar normal in Anführungsstrichen sind und nicht nur diejenigen, die sozial abgehängt sind, dass Rassismus einfach überall auftritt und es war, also ich finde diese Geschichte oder diese Episode sehr, sehr interessant, weil für mich als Mensch of Color ist Rassismus, seitdem ich denken kann, in meinem Leben, und deswegen habe ich auch Strategien entwickelt, um gegen Rassismus vorzugehen. Also ich sehe Blicke, ich deute nicht nur verbale Attacken, sondern wie sich Menschen mir gegenüber verhalten. Und für diesen Menschen, der über 50 Jahre alt war, war das total neu in seinem Leben, dass Rassismus eben da ist und diese Willkürlichkeit annimmt. Das fand ich sehr, sehr bezeichnend. Es gibt auch andere Episoden mit meinen SchülerInnen, aber ich will euch jetzt nicht so ganz voll zutexten. Ihr könnt gerne noch Fragen stellen, wenn ihr wollt.
Ja, vielen, vielen Dank. Wir erinnern uns natürlich auch an die zweite Anekdote. Du hast nämlich beim letzten Mal noch eine zweite Story aus tatsächlich dem Unterricht erzählt, aber vielleicht kommen wir da gleich nochmal drauf, weil jetzt gerade hast du ja ganz viele wichtige Dinge schon angesprochen. Und das, was du jetzt zuletzt benannt hast, wenn du gesagt hast, du deutest quasi auch Blicke und Gesten und wie Leute auf dich zugehen, mit dir umgehen, dich ansprechen, einfach sind, wenn sie mit dir zusammen sind. Das sind ja sogenannte so Mikroaggressionen, denen man dann da quasi ausgesetzt ist. Und vielleicht kannst du davon ausgehen, das ist ja eine sehr persönliche Erfahrung, die du jetzt geteilt hast. Ist das oder inwiefern spielt das eine Rolle in deiner täglichen Arbeit, in der LehrerInnen-Ausbildung, in der Forschung, in der Wissenschaft? Was gibt es da für Interdependenzen so zwischen deinem persönlichen Erleben und den Konsequenzen vielleicht, die du daraus ziehst für deine Arbeit?
Ich glaube, dass der Professorentitel schon den Raum vorstrukturiert des Sagbaren. Also viele Sachen, die ich heutzutage sage, die werden als besonders intelligent wahrgenommen. Ich habe aber dieselben Sachen auch vor dem Professorentitel, also bevor ich den Professorentitel gehabt habe, habe ich dieselben Sachen gesagt und es wurde anders aufgenommen. Also ich würde sagen, der Titel führt schon dazu, dass man als ernsthafter Gesprächspartner wahrgenommen wird. Das auf jeden Fall, das merke ich, diesen Unterschied. Denn beispielsweise im Doktorandinnenkolloquium hat mir eine Mitdoktorandin mal abgesprochen, überhaupt diese Fähigkeit abgesprochen, über das Thema Rassismuserfahrung zu promovieren, weil sie gesagt hat, ja, du kannst ja gar nicht wissenschaftlich neutral sein, du kannst das Thema gar nicht bearbeiten, weil du selber Rassismuserfahrung gemacht hast. Also das habe ich nicht alleine erlebt, das hat auch Grada Quilomba beispielsweise erlebt und stellt das in ihrem Buch Plantation Memories dar, was einige Jahre vor meiner Dissertation erschienen ist. Das heißt, es gibt eine Tradition in der akademischen Welt, in Deutschland, in Europa, auf der Welt, dass wir uns fragen müssen, also welche Stimmen werden ernst genommen, wer wird als Wissenschaftler wahrgenommen, wer ist neutral, wer ist parteiisch, wer wird als unwissenschaftlicher Betroffener wahrgenommen. Und dazu vielleicht noch einige Punkte. Ich glaube, es gibt keine Neutralität in der Wissenschaft, denn unsere Sozialisationserfahrungen, die beeinflussen unsere Sichtweise auf unser Forschungsmaterial, das beeinflusst unsere Sichtweise und unsere Herangehensweise auf wissenschaftliche Methoden und auch auf unsere Auswertung. Also deswegen glaube ich, niemand kann neutral sein in der Wissenschaft. Neutrale Wissenschaft gibt es nicht. Wir haben zwar Gütekriterien der wissenschaftlichen Forschung, die wir uns natürlich, die wir beachten müssen, aber es gibt keine Neutralität. Nur spannend ist nicht nur, was gesagt wird, weil Rassismus generell ein tabuisiertes Thema ist, auch in der wissenschaftlichen Welt, sondern es kommt auch darauf an, wer was sagt. Also es kommt darauf an, ich glaube auch Alter spielt eine Rolle. Ich habe die Juniorprofessur mit 32 bekommen, also ein junger Mensch of Color, der irgendwie Professor wird. Dem wird natürlich etwas zugetraut, weil er eben einen staatlich anerkannten Titel besitzt, aber einen älteren, graumelierten, weißdeutschen Mann hätte man doch mehr zugestanden, würde ich sagen. Also das ist sozusagen die Erfahrung in Bezug auf Mikroaggression und ich habe auch ganz viele rassismusrelevante Erfahrungen erlebt im Rahmen von Berufungskommissionen beispielsweise. Also wenn man sich um weitere Professuren bewirbt, da hat mir eine Kollegin beispielsweise vorgeworfen, also ich war mitten in der Seminar, im Seminar mit den Studierenden, das hat auch Spaß gemacht und die Studierenden waren auch dabei, total enthusiastisch, und dann hat die Kollegin, die Professorin, die dann auch daran beteiligt war, zu ermitteln, kriegt Ferraidoni die Professur oder nicht, ist dann aufgestanden und hat gesagt, hören Sie sofort auf damit, Sie sind eine Gefahr für Ihre Studierenden. Also diese Gefahr-Metapher von Menschen of Color, die kennen wir aus unterschiedlichen anderen Begebenheiten, aber das passiert auch in der Wissenschaftswelt. Also es ist nach wie vor, es ist einfacher geworden, mit rassismuskritischen Themen eine Professur zu kriegen, aber es bleibt nach wie vor schwierig. In meiner Antrittsvorlesung hat eine Professorin beispielsweise gesagt, ja, glaubst du, du bist Mr. Diskriminierung persönlich? So, also das war sozusagen die erste Frage. Und meine Umgangsstrategie damit ist, wenn ich so flapsig reden darf, aus Scheiße Gold zu machen. Also ich benutze diese Sachen, um daraus Artikel zu machen. Also ich habe auch daraus einen Artikel gemacht, der erschienen ist in einem Sammelband mit dem Titel Rassismus an Hochschulen. Weil ich glaube, dass die Erfahrungen von WissenschaftlerInnen of Color hilfreich ist für den Nachwuchs. Also ich habe ungemein profitiert, beispielsweise von Erfahrungsberichten von Grada Quilomba, von Mark Terkesidis, von unterschiedlichen anderen WissenschaftlerInnen, Anita Kalpaka. Und ich glaube, dass das helfen kann, ein Bewusstsein dafür zu erlangen, dass es doch nach wie vor schwierig ist, mit dem Themenfeld Rassismuskritik wissenschaftliche Karriere zu machen.
Vielen Dank. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, den du ansprichst. Gerade wenn man sich in so einer Bubble befindet, in der wir uns vielleicht auch bewegen. Ne? Also wir gehören jetzt vielleicht zu wir sind jetzt zwei Kolleginnen, die deine Arbeit sehr schätzen, super dankbar dafür sind, dass es eure Bücher gibt, dass es zum Beispiel das Buch, ne, da kommen wir vielleicht gleich auch noch oder sollten wir auch noch drauf zu sprechen kommen, ist ja auch eigentlich unser Thema, rassismuskritische Fachdidaktiken gibt, dass es Lehrstühle gibt, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen, und dennoch heißt es nicht, und das ist ja auch was ganz oft so vorgeworfen wird, dass der Status quo so ist, alles ist jetzt, wird jetzt anerkannt, es nimmt Raum ein, den es ja schon längst hätte Raum einnehmen müssen oder sollen, und damit ist jetzt alles gut. Also das ist, glaube ich, auch eine Gefahr, der wir in der Schule immer mal wieder gegenüberstehen, dass eben vermeintliche Sichtbarkeit plötzlich dazu führt, als hätte man so einen Haken dahinter gemacht. Ne? Als könnte man mit Labels oder mit einzelnen Projekttagen oder solchen Dingen das Thema Rassismus für die eigene Schule abhaken. Wir haben uns drum gekümmert, jetzt findet es nicht mehr statt. Ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Gefahr, die wir auch schon im Podcast sehr, sehr oft angesprochen haben. Und dem versucht ihr ja auch ein bisschen, dem versucht ihr entgegenzuwirken mit eurer Arbeit, indem ihr sagt, wir brauchen Rassismuskritik in jedem Fach. Ne? Wir brauchen Menschen, die das aufdecken können, die sich damit beschäftigen. In der Praxis von denjenigen, das habe ich ja eben schon mal angesprochen, die jetzt gerade LehrerInnen sind, und da kommen wir gleich bestimmt auch nochmal auf den Punkt der Fortbildungen und so weiter zu sprechen. Und gleichzeitig brauchen wir aber auch was Übergreifendes. Ne? Also ihr habt ja in eurem einleitenden Kapitel, macht ihr ja auch auf, dass das Buch zu rassismuskritische Fachdidaktiken jetzt Beispiele aufzeigt und sehr praxisnah ist, dass dem aber ja quasi noch so ein Schirm vorangestellt werden muss. Vielleicht ist das ein ganz guter Ansatzpunkt, um so ein bisschen in die Praxis zu kommen. Was würdest du dir denn für Schulen jetzt ganz aktuell wünschen? Wie könnten sie einen Ansatzpunkt finden, einen ersten Startpunkt, an dem man sozusagen ansetzt, um diese Reise so raus aus Happyland auch in Schulen tatsächlich zu starten, ohne dass man in diese Falle tappt, dass wir haken das ab, wir machen eine Sache und sind jetzt quasi so von unserer Schuld in Anführungsstrichen natürlich irgendwie befreit.
Also erstmal danke für die wertschätzende Art und Weise der Kommunikation, das freut mich sehr. Also vielleicht einige Punkte erstmal davor. Ich möchte sozusagen nicht Tupoka Ogit angreifen mit dem, was ich jetzt sagen werde, weil ich glaube, dass sie großartige Arbeit macht. Nur ich kann mit diesem Begriff Happyland nichts anfangen. Also ich glaube nicht daran, dass alle weißen Menschen, ungeachtet ihrer je unterschiedlichen Diskriminierungserfahrungen im Happyland leben und ich bin hier geknechtet und kämpfe gegen Rassismus. Das ist nicht mein Verständnis von unserer Alltagsrealität. Also wenn wir Kimberly Crenshaw ernst nehmen, wenn wir Intersektionalität ernst nehmen, dann kann ich nicht sagen, dass alle weißen Menschen im Happyland leben und ich lebe sozusagen im Unhappyland und versuche sozusagen gegen Ungleichheiten zu kämpfen. Das ist zwar pathetisch, aber das kommt unserer gesellschaftlichen Realität gar nicht, wird unserer gesellschaftlichen Realität gar nicht gerecht. Also ich als Mensch of Color, ich erfahre Rassismus, ja. Aber ich werde auch in einigen Kontexten Deutschlands weiß gelesen. Beispielsweise in Köln-Ehrenfeld oder in der Kölner Kolbstraße werde ich weiß gelesen, weil die meisten Menschen, die dort wohnen und arbeiten, so aussehen wie ich. Und wenn ich mit meinem schwarzen Freund Kofi da unterwegs bin, dann sehe ich auch die abwertenden Blicke von Menschen of Color ihm gegenüber. Das heißt, ich habe ein Privileg. Also wenn wir schon über Privilegien reden, wenn wir über Happyland reden, dann bin ich auch im Happyland manchmal. Aber bleiben wir nochmal dabei bei Intersektionalität und Happyland. Also ich erfahre zwar eine Ungleichheitsstruktur in meinem Leben, die sich Rassismus nennt, aber als verbeamteter Juniorprofessor, der viel verdient, dem zugehört wird, der ein Forum hat, der die Bundesregierung berät, der, wenn er will, Gastbeiträge schreiben kann in Zeitungen, die von Menschen gelesen werden, der privat krankenversichert ist, der heterosexueller Cis-Mann ist. Da muss ich ja sagen, also ich gehöre doch, zu 5% der privilegiertesten Menschen überhaupt. Also wenn ich nicht im Happyland lebe, dann weiß ich auch nicht, weil ich kriege sehr, sehr viel Geld, um am Schreibtisch zu sitzen und unterrichte nur 4 Stunden in der Woche. Also ich weiß nicht, also Happyland hin oder her finde ich ein bisschen schwierig, weil ich glaube, dass ein weiß-deutsch gelesener Mann, der queer ist, und wenig verdient und ein Handicap besitzt. Ich glaube, der besitzt in unserer Gesellschaft viel weniger Privilegien als ich. Also, wir in der Wissenschaft haben das Problem, die gesellschaftliche Realität in Modelle zu verpacken. Nur, ich glaube, mit so Labels wie Happyland und so weiter kommen wir dem Ansatz, die gesellschaftliche Realität in wissenschaftliche Modelle zu verpacken, nicht näher. Ich glaube auch nicht, dass Schuld richtig ist. Ich versuche jedenfalls nicht mit Schuld zu operieren. Ich gehe nicht davon aus, dass weißdeutsche Menschen die TäterInnen sind und ich bin das Opfer. Also das würde meiner Lebensrealität überhaupt nicht entsprechen. Sondern ich gehe von Verantwortung aus. Und auch ich als Mensch of Color habe eine bestimmte Verantwortung gegenüber rassismusrelevanten Dingen, die ich gelernt habe. Ich bin auch mit Sätzen aufgewachsen, die meine Eltern zu mir gesagt haben, wie wir sind nicht so wie die anderen Ausländer, wir sind hier nicht zum Arbeiten hingekommen. Meine beiden Eltern waren AkademikerInnen. Und also ich habe beispielsweise, wenn wir schon über Happyland reden, ich habe beispielsweise nie die Erfahrung gemacht, dass der universitäre Raum ein Raum ist, der für mich, der Angst mit sich birgt. Ich habe immer die Universität seit dem ersten Semester, weil eben viele Familienmitglieder und auch meine beiden Eltern studiert haben, habe ich mich nie als Fremdkörper wahrgenommen. Und vielleicht ist es so, dass ich mich in diesem Bezug mehr im Happyland befinde als ein weißdeutscher Mann oder eine weißdeutsche Frau, die als erste in ihrer Familie die Universität besucht. Vielleicht fühlt die sich viel fremder als ich. Also wenn wir über Happy Land reden, dann müssen wir wirklich ehrlich sein und nicht nur in Bezug auf Rassismus reden, sondern über unterschiedliche Dimensionen, die unsere Person ausmachen. Also diese Erfahrung, als weiß zu gelten oder sich als weiß zu fühlen, haben meine Eltern mir mitgegeben. Und das ist sozusagen meine Baustelle. Weil wenn wir Biografiearbeit betreiben, ich bin im Iran geboren, der Iran wurde nie kolonialisiert, war aber hatte aber Kolonien gehabt. Wie fangen wir, wie sozusagen verorten wir mich denn? Ja, ich erfahre Rassismus, aber gleichzeitig sagen meine Eltern mir, oftmals haben die das gesagt, wir sind nicht so wie die anderen, wir sind was Besseres. Die sind auch extra in einen Stadtteil gezogen, nachdem die paar Jahre in Deutschland waren, wo es wenig Personen of Color gab. Also was ich mir wünsche, ist, vielleicht sollten wir diese Diskussion weniger mit Schuldgefühlen aufladen, sondern sensibler miteinander umgehen. Was hat diese Erfahrung gemacht mit mir? Also wir sind nicht so wie die anderen, immer wieder zu hören. Auf der einen Seite war es ein Schutz, ja, weil ich auf Familienfeiern viele, viele, viele Menschen gesehen habe. Also die überwiegende Anzahl der Menschen hatte studiert. Und dieser Satz, wir sind nicht so wie die anderen Ausländer, der hat mich geschützt davor, in einem bestimmten Sinne die rassismusrelevanten Botschaften, die meine LehrerInnen mir gesagt haben, nicht alle, aber einige, die meine LehrerInnen mir gesagt haben, nicht zu glauben. Also während meine LehrerInnen mir gesagt haben in der Schule, was, du willst Abitur machen? Hier, vielleicht schaffst du die Realschule. Und auf den Familienfeiern habe ich gesehen, da sind überall AkademikerInnen und meine Eltern haben gesagt, natürlich gehst du studieren. Das bringt wiederum anderen Druck mit sich. Aber das hat mich sozusagen davor geschützt, diese rassismusrelevanten Wissensbestände, die meine LehrerInnen mir gesagt haben, zu übernehmen. Gleichzeitig war das hochgradig Klassismus relevant. Wir sind nicht so wie die anderen. Also Rassismus relevant und Klassismus relevant. Das ist sozusagen meine Alltagsrealität gewesen. Und dann lese ich Happy Land. Also ja, ich bin auch im Happy Land. Ihr auch. In einer bestimmten Art und Weise. Deswegen lasst uns darüber diskutieren, über unterschiedliche Lebensrealitäten. Das war sozusagen das Vorgeplänkel, was ich sozusagen über Happy Land sagen wollte. Aber du hast mich ja gefragt, wie kann man das also in der Schule durchführen? Ich mache das in der LehrerInnenausbildung, indem ich einfach den Lehrkräften drei Fragen stelle, die ich ausbilde. Und diese drei Fragen sollten sie mithilfe der Seminare beantworten können. Erstens, was hat Rassismus mir beigebracht? Mir selber. Zweitens, was passiert in meinem Unterricht und in meiner Schule Rassismusrelevantes? Und drittens, inwiefern befördern meine Unterrichtsmaterialien, wie zum Beispiel das Schulbuch, rassismusrelevante Wissensbestände. Und ich glaube, Rassismuskritik als Professionskompetenz, als Analysebrille, um Dinge scharf wahrnehmen zu können, die vielleicht nicht in der eigenen Lebensrealität eine Rolle spielen, hilft uns dabei, diese Fragen zu beantworten. Ich würde Schulen raten, besuchen Sie Fortbildungen, laden Sie Leute ein bei pädagogischen Tagen, die sich mit Rassismuskritik auskennen. Gehen Sie mit einer netten Kollegin oder einem netten Kollegen zusammen und machen Sie, sprechen Sie über Unterricht, sprechen Sie über Situationen, die Sie beschäftigt haben. Nehmen Sie sich das Buch vor, rassismuskritische Fachdidaktiken oder andere Bücher, um eben Hilfen zu erhalten, wie man Rassismuskritik in unterschiedlichen Unterrichtsfächern didaktisieren kann. Ja, das sind so meine Ratschläge.
Ja, vielen, vielen Dank.
Ich glaube, du bist jetzt immer, genau, so ganz viele Sachen.
Genau, ich bin jetzt gerade immer so von einem Gedanken zum nächsten und dachte, jetzt kann ich das dazu sagen, jetzt würde ich gerne das fragen, aber du hast sehr, sehr viele Dinge jetzt schon bedient und thematisiert und man sieht einfach, wie lange du schon über diese ganzen Zusammenhänge nachdenkst. Du hast jetzt gerade, als du über dich und deine Geschichte gesprochen hast, hast du glaube ich, sehr unbewusst quasi ein total gutes Paradebeispiel dafür gegeben, was eigentlich Standpunkt Reflexivität bedeutet. Das heißt, dass ich mich immer, du hast es eben genannt, ne, wir haben als Mensch verschiedene Dimensionen der Erfahrungen, die uns prägen. Und es geht natürlich immer darum, so ein bisschen so einen Metastandpunkt zu haben und zu gucken, okay, was hat das mit mir gemacht? Wo kommt das her? Wie setze ich mich zusammen? Wie konstituiert sich meine Persönlichkeit? Was sind meine inneren Überzeugungen? Und die sind ja auch handlungsleitend für mich als Lehrerin beispielsweise im Unterricht. Und du hast jetzt zuletzt auch einen Punkt angesprochen, den ich auch super wichtig finde, neben den drei Fragen natürlich, die du gerade auch schon in den Raum gestellt hast, die sich Lehrkräfte immer stellen sollten und können, wenn sie einsteigen in das gedankliche Feld von rassismuskritischem Unterrichten. Und zwar bist du so ein bisschen in die Richtung Supervision gegangen. Ne, für Schulen auch, ne? Und das Austauschen miteinander, weil ich glaube, gerade weiße Menschen haben auch Schwierigkeiten, viele Dinge zu verbalisieren, die sie erleben, die sie zwar sowohl ausgehend von sich selber, aber auch wenn man im Unterricht dabei ist, wenn Schüler sich austauschen, wenn Schüleräußerungen getätigt werden, all diese Dinge. Und es ist manchmal richtig schwer, das zu benennen und überhaupt zu in dem Moment zu erkennen, was da passiert. Und oft geht man ja aus dem Unterricht raus und denkt so, ich weiß gar nicht, ob ich nicht an zwei Punkten hier ganz dringend hätte einhaken müssen, aber in dem Moment habe ich das einfach gar nicht gecheckt. Also erst im Nachgang sozusagen tritt das dann auf und da ist ja ein Mittel tatsächlich die Supervision und sich auszutauschen mit anderen Kolleginnen. Inwiefern spielt das für dich, euer Forschungskollektiv in der Lehrerinnenausbildung eine Rolle? Also wie kann man quasi diese Fähigkeiten weiter ausbauen? Was gibt's da für Tools? Was kann ich als Selbsterfahrung quasi nutzen?
Also ich würde sagen, man kann mit Menschen zusammenkommen, über Erfahrungen sprechen, die einen beschäftigen, damit man unterschiedliche Perspektiven erhält auf dieses Problem, auf diese Situation. Ich glaube, das wird aber zu wenig genutzt von Lehrkräften, weil einfach die Zeit nicht da ist. Ich glaube, Lehrkräfte haben viele Sachen, nur keine Zeit im Alltagsunterrichtsgeschehen. Also die müssen sehr, sehr viele Dinge parallel machen. Es ist sehr, sehr straff, der Unterrichtsalltag. Und was ich mir von der Politik wünschen würde, ist, dass die Lehrkräfte weniger unterrichten müssten. Ich glaube, 15 Stunden pro Woche zu unterrichten wäre optimal. Dann könnte man auch individuelle Förderung betreiben und dann könnte man auch Supervision und so weiter alles durchführen. Teamteaching, was man auch machen kann. Das machen wir auch in der universitären Praxis. Also ich habe ein Teamteaching-Format initiiert, weil ich glaube, dass mithilfe von Teamteaching blinde Flecken, die ich auch besitze, vielleicht von einer anderen Person gesehen werde, die im Raum ist und dann wird anders mit Studierenden umgegangen und ich glaube, dass die Studierenden auch davon profitieren. Diese ganzen Dinge kann man aber nicht machen, weil strukturelle Maßnahmen das verhindern. Also was ich raten würde, ist, besuchen Sie Fortbildungen zum Thema Antirassismus oder Empowerment, um Strategien zu lernen, wie Sie damit umgehen können im Alltag. Was ich aber auch glaube, ist, Sie sollten sanft sein zu sich selber. Also alle Lehrkräfte sollten sanft sein zu sich und nicht denken, boah, jetzt habe ich total schlimme Sachen gemacht und muss ab morgen anders reagieren. Ich glaube, das ist ein lebenslanger Weg. Ich glaube, das ist eine jahrelange Arbeit, die einem davor bevorsteht und man sollte einfach mit wertschätzenden Menschen über diese Themen beispielsweise sprechen. Und du hast gesagt, weiße Menschen haben Probleme, das zu problematisieren, zu verbalisieren. Also auch Menschen of Color und schwarze Menschen haben Probleme, das zu verbalisieren. Also was ein Ergebnis meiner Doktorarbeit war ja, ich habe Fragebögen entwickelt, 159 Fragebögen habe ich ausgegeben an LehrerInnen of Color und mit 10 habe ich Interviews geführt aus diesem Pool dieser 159 Personen. 5, die im Fragebogen angegeben haben, ja, ich habe Rassismuserfahrung gemacht und 5, die angegeben haben, ich habe keine Rassismuserfahrung gemacht. Und dann habe ich eben 5 mit diesen 10 Personen Interviews geführt. 5, die der Ansicht waren, ich habe keine Rassismuserfahrung gemacht, und 5, die gesagt haben, ich habe Rassismuserfahrung gemacht, weil ich wissen wollte, warum machen die einen Rassismuserfahrung, während die anderen keine machen. Und ein Ergebnis, was ich als spannendstes Ergebnis der Dissertation bezeichnen würde, ist, sämtliche der 5 Personen, die im Fragebogen angegeben haben, ich habe noch nie Rassismuserfahrung gemacht im Berufskontext, haben mir von zum Teil eklatanten Rassismuserfahrungen berichtet und waren trotzdem der Meinung, nö, Rassismus habe ich nicht erlebt. Also dieses Problem, Rassismus nicht verbalisieren zu können, das haben nicht nur weiße Menschen, sondern auch diejenigen Menschen, die Rassismus erleben. Warum haben die das Problem? Weil wir in unserer Gesellschaft Rassismus tabuisieren, weil wir nicht gelernt haben, über Rassismus zu sprechen, weil einige Menschen uns einreden wollen, Rassismus gab's ja, aber nur in der Zeit von 33 bis 45 oder in der Zeit von 33 bis 49, je nachdem. Und seitdem Deutschland demokratisch ist, gibt es keinen Rassismus mehr in Deutschland. Also diese zeitliche Verschiebung auf 33 bis 45. Andere wiederum glauben, Rassismus gibt es nur bei der extremen Rechten und Menschen, die Grünen wählen oder bei der GEW sind oder für Geflüchtete gespendet haben, die sind nicht in der Lage, rassistisch zu sein. All diese Irrglauben führen dazu, dass selbst diejenigen, die Rassismus erleben und mir davon berichten, selbst sagen, Rassismus habe ich nie erlebt. Also ich glaube, wir sollten alle über Rassismus und Rassismuserfahrungen reden, weil Rassismus macht ja nicht nur was mit Karim, Kofi, Aisha, Mohammed, sondern Rassismus macht auch was mit weißen Menschen. Also ich glaube wirklich, dass wir alle im selben Boot sitzen. Selbstverständlich würde ich sagen, mit qualitativen Unterschieden, denn der NSU hat sich natürlich Leute nicht wahllos ausgesucht, sondern Leute ausgesucht, die so aussahen wie ich, um sie umzubringen, ja. Und schwarze Menschen müssen in unterschiedlichen Settings in unserer Gesellschaft Angst haben um ihre körperliche Unversehrtheit. Das müssen weiße Menschen nicht. Aber Rassismus macht auch was mit weißen Menschen. Sonst würde Rassismus ja morgen aufhören, wenn Menschen, die schwarz sind oder Menschen of Color sich zusammenschließen würden und sagen, so, wir haben keinen Bock mehr auf Rassismus, dann würde Rassismus morgen enden. Aber das geht nicht ohne weiße Menschen. Das geht nicht ohne Menschen, weiß-deutsche Menschen, die an sich gearbeitet haben, die Role Models sind für andere weiße Menschen. Und ich glaube, dass vielleicht, weiß ich nicht, Texte von Astrid Messerschmidt oder Susan Arndt viel wichtiger sind für weiße Studierende als Texte von Karim Feraldoni, weil da haben sich weiß-deutsche Menschen aufgemacht und haben über ihre Erfahrungen als weiß-deutsche Menschen geschrieben, in einer rassistischen Gesellschaft. Ich kann vielleicht kein Role Model sein für weißdeutsche Menschen, weil ich habe andere Lebensrealitäten, ich habe andere Erfahrungen gemacht. Aber ich kann vielleicht ein Role Model sein für Menschen of Color. Ich kann aber kein Role Model sein für schwarze Menschen vielleicht, weil die andere Erfahrungen machen als ich. Also ich glaube, nochmal, um zurückzukommen auf sozusagen die Botschaft. Die Botschaft ist, keine Schuld den anderen anzulasten, sondern die Verantwortung für das eigene Leben und für ein menschenwürdiges Leben in unserer Gesellschaft zu akzeptieren und aus der eigenen Position heraus im privaten und beruflichen Umfeld, im privaten und beruflichen Nahraum ja, die Gesellschaft ein bisschen menschenwürdiger zu gestalten. Das ist sozusagen die Botschaft. Und nicht anderen Menschen zu sagen, du darfst nicht über Rassismus reden, weil du bist weiß, du musst die Klappe halten, wir dürfen nur reden. Das ist nicht meine Alltagsrealität. Das ist nicht meine Philosophie von Rassismuskritik.
Woran ich jetzt direkt denken muss, ist tatsächlich im Kollegium, wenn wir jetzt beispielsweise mit dem Thema ankommen, das setze ich jetzt bewusst in Anführungsstrichen, denn so wird es ja tatsächlich auch wahrgenommen, dann treffen wir auf Widerstände und wir treffen natürlich auf Leute, die total interessiert sind. Und das, was du jetzt beschreibst, dieses Intersektionale, ist ja das Entscheidende, um zu verstehen, es betrifft uns alle, es gibt verschiedene Achsen der Diskriminierung, es gibt verschiedene Privilegien, Stufen in bestimmten Kontexten, in bestimmten Situationen und so weiter. Das ist was man ja erst versteht, wenn man sich mit diesen Themen selbst auseinandersetzt. Also du redest natürlich und sprichst jetzt auf einem sehr hohen Level der Reflexion über diese Themen. Und auch wenn das Dinge sind, die wir alle wahrnehmen, ob bewusst oder unbewusst, stoßen wir, glaube ich, in unseren Kollegien, und ich denke jetzt auch an diejenigen, die zuhören und sich überlegen, okay, was kann ich an meiner Schule vielleicht tun, um diese Arbeit anzustoßen, um diese weiße Person oder auch Person of Color zu sein, die über diese Dinge spricht. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich meinen Satz angefangen habe. Egal, der Punkt ist, dass ich glaube, dass dieses Level der Reflexion ja bei vielen noch gar nicht da ist. Und bei mir war das auch vor 2-3 Jahren in der Schule nicht da. Wie du sagst, ich habe mich mit ganz anderen Themen auseinandergesetzt. Ich habe mein Referendariat gemacht, war irgendwie überfordert von der Stundenzahl meiner ersten Leistungskurse, was auch immer. Was können wir tun, damit diese Fähigkeiten überhaupt erstmal als relevant erscheinen? Denn der Punkt ist ja, dass sich viele aussuchen können, ob sie sich damit auseinandersetzen oder nicht in der Praxis. Und ich will jetzt nicht den Leuten unterstellen, manche wollen es auch gar nicht, die interessiert es nicht oder sonst was, sondern wie du eben sagst, viele haben die Kapazitäten dafür nicht. Muss es dann nicht auch irgendwie Pflichtfortbildungen geben, um tatsächlich, also jetzt wirklich in der Praxis was zu ändern? Und dann höre ich schon wieder, ja, wir können niemanden zu irgendwas verpflichten. So, also ich bin da manchmal in so einem selber, das hört man, glaube ich, auch in der Art und Weise, wie ich das jetzt gerade formuliere, in so einem ganz krassen Gedankenkonflikt. So, natürlich kann man was machen, wir machen ja jetzt beispielsweise auch was. Auf der anderen Seite sind ja so Grundfähigkeiten und Grundwissen irgendwie Voraussetzungen dafür, dass das dann auch letztlich einen Impact hat. Und mal ebenso über verschiedene Ismen aufzuklären, das sagst du ja auch selber, das funktioniert ja nicht. Also das ist ja ein sehr, sehr langer Prozess, um überhaupt ja Rassismus zu verstehen, auch wieder in Anführungszeichen, um Sexismus zu verstehen als vielleicht nicht betroffene Person. Das dauert ja. Also das sind ja nicht mal eben so zwei Texte, die man liest und dann hat man es irgendwie gecheckt. Also für mich besteht da irgendwie so immer so eine Art Diskrepanz, die mich manchmal so ein bisschen zweifeln lässt, wo, was, wann, wie fangen wir überhaupt an?
Ja, also ich glaube, das ist eben genau die Intention, warum ich Bücher schreibe zum Thema Rassismus, Kritik und Schule, warum ich Vorträge halte, warum ich Fortbildung mache, damit man das in das Kanon einschreibt. In das Kanon oder in den Kanon des der LehrerInnenbildung. Also ich schreibe das, ich möchte das gerne in den Kanon der LehrerInnenbildung einschreiben, die Rassismuskritik. Und deswegen schreibe ich diese Bücher, indem ich sage, ihr könnt keine guten Lehrkräfte werden, wenn ihr Rassismus, wenn ihr nicht in der Lage seid, rassismuskritisch zu arbeiten. Dann könnt ihr keine guten Lehrkräfte werden. Also indem man das nicht als, fakultativ ansieht, freiwillig, könnt ihr mal daran teilnehmen, sondern als verpflichtendes Element, nicht als Add-on der LehrerInnenbildung. Und ich kann die Kolleginnen jetzt nicht zwingen, daran teilzunehmen, aber ich glaube, dass die Politik einige Maßnahmen initiieren kann, beispielsweise Lehrkräfte zu verpflichten, überhaupt in einem bestimmten Zeitraum eine bestimmte Anzahl von Fortbildungen überhaupt machen zu müssen, analog zu der Ärzteschaft. Also die Ärzte in Deutschland, die Ärztinnen in Deutschland müssen in einem bestimmten Zeitraum eine bestimmte Fortbildungspunktzahl erreichen. Und ich habe vorgestern noch Dienstag, mit einem Mitarbeiter des Schulministeriums in Nordrhein-Westfalen gesprochen und habe genau das nochmal vorgebracht. Also ich habe das, glaube ich, 7-8 Mal jetzt zu unterschiedlichen Personen gesagt, die in unterschiedlichen Ministerien arbeiten, verpflichtende Fortbildungen einzuführen mit einem Punktesystem für Lehrkräfte. Und wenn man sich dann von einer A13 auf eine A14-Stelle bewirbt, dann muss die Schulleitung mal prüfen, wie viel Fortbildungspunkte hat der Ferraidoni in den letzten 7 Jahren denn gesammelt. Ach, gar keine Punkte, weil er an gar keiner Fortbildung teilgenommen hat. Dann kann man sich nicht befördern lassen zum Beispiel. Also sowas würde ich mir wünschen. Ich glaube, dass aber, also ich würde das nicht so pessimistisch sehen. Ich glaube, dass wir in Gleichzeitigkeiten denken sollten in Bezug auf Rassismuskritik. Ich glaube, Deutschland ist im Jahr 2021 so rassismuskritisch wie noch nie in der Geschichte. Die Bundesrepublik jedenfalls. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Initiativen von Schulen, die sich aufmachen, rassismuskritisch zu arbeiten. Und ich habe auch früher gedacht, ich arbeite lieber nur mit Leuten, die freiwillig da sind. Das glaube ich mittlerweile nicht mehr. Also ich glaube mittlerweile nicht mehr, dass man in Bezug auf Rassismuskritik auf Freiwilligkeit setzen sollte, weil auf Freiwilligkeit setzt man auch nicht auf andere, in anderen Punkten. Ne? Also, weiß ich nicht, Classroom-Management, da wurde mir auch nicht vom Fachleiter gesagt, ja, wenn du nicht willst, musst du dich jetzt damit nicht beschäftigen, sondern das wurde einfach vorausgesetzt. Und das meine ich mit dem in den Kanon einzuschreiben, diese Dinge. Also ich versuche jedenfalls, die ZFSLs an Bord zu holen. Wenn ich neue Publikationen habe, dann haben wir so ein System bei uns an der Juniorprofessur, dass eine Mitarbeiterin von mir alle ZFSLs, also Zentren für schulpraktische LehrerInnenbildung, in der zweiten Ausbildungsphase der Lehrkräfte anschreibt und sagt, hier, das ist eine neue Publikation und das E-Book könnt ihr euch da runterladen. Das ist sozusagen meine Gangart, dass, also dann die Vision zu haben, irgendwann ist in dem Reader, in dem verpflichtenden Reader des ZFSL Köln ein Kapitel zur Rassismuskritik. Und das wird genauso behandelt wie Classroom Management, individuelle Förderung, egal was.
Das würden wir uns auch wünschen.
Ich finde die Vorgehensweise auch total gut. Und ich finde auch gut, dass das so optimistisch gedacht ist. Also ich glaube auch, dass das der einzige Weg ist. Gleichzeitig wünsche ich mir vielleicht zusätzlich ein Kapitel zu Intersektionalität und zu anderen Ismen, die dann auch irgendwie dazugehören, wie du richtig sagst. Ne? Also diese Standpunktreflexivität, das eigene einordnen können. Ich will das ungern als Kompetenz beschreiben, weil das ja auch so ein Begriff ist, der in unseren Diskursen auch oft zerhackstückelt wird, aber so diese Fähigkeit dazu, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, ist natürlich etwas, was man jemandem nicht so leicht beibringen kann, aber irgendwie Teil der Ausbildung sein muss und auch Teil oder sein sollte, damit man zu einer anderen Lehrerinnenschaft in der Zukunft kommt, für die das selbstverständlich wird, diese Dinge mitzudenken. Vielleicht an dieser Stelle einfach auch nochmal vielen, vielen Dank, weil ich kann mir nur so
ja, Ansatz.
Also ich stelle mir jetzt einfach krass vor, wenn man als so ein Institut sagt, so, los geht's, wir schreiben die jetzt alle an und das ist ja wissenschaftliche Aktivismusarbeit irgendwie, das ist ja so ein bisschen vernetzt tatsächlich.
Ja, aber ich will ja auch, dass meine Texte gelesen werden, weil deswegen mache ich ja solche Podcasts, deswegen gehe ich ja in die Medien, weil ich glaube zum einen, ich werde von Steuergeldern bezahlt, also ich habe eine Verpflichtung, so viele Leute, die wollen, daran partizipieren zu lassen. Und diejenigen, die nicht wollen, stupse ich an, wo ich denke, dass das ganz sinnvoll wäre, zum Beispiel ZFSLs. Mhm. Und ich glaube, sonst schreiben wir in der Wissenschaft Bücher und Artikel, die sowieso niemand liest. Oder wir haben 3 LeserInnen und das sind andere ProfessorInnen und man sieht sich einmal im Jahr auf wissenschaftlichen Tagungen. und sagt dann, wie toll der Text war oder wie schrecklich der Text war. Geht auch, ne? Also kommt auch immer wieder vor. Aber ich glaube, dass WissenschaftlerInnen keine Scheu haben sollten, davor in die Öffentlichkeit zu gehen und ihre Ergebnisse vorzustellen. Das bedeutet ein bisschen mehr Arbeit, aber ich glaube, Wissenschaftskommunikation ist schon sinnvoll, damit man ja auch was bewegen kann, weil es geht mir nicht nur darum, irgendwie zu ermitteln, 27% haben Rassismuserfahrungen und dann, okay, nächste Studie, sondern es geht ja auch darum, das einzuspeisen in die LehrerInnenbildung, damit ein Erkenntnisgewinn daraus entstehen kann. Und damit das passieren kann, muss ich meine Ergebnisse auch für die Praxis so aufbereiten, dass wir beispielsweise fachdidaktisch arbeiten können. Und vor allem, also ich bin ja Fachdidaktiker, ich habe den Anspruch, Theorie und Praxis miteinander zu verzahnen. Und deswegen erscheint mir das logisch, einfach an die Kolleginnen heranzutreten und auch, keine Ahnung, diese Schulleiterfortbildungen zu machen, weil ich das wichtig finde.
Total. Vielleicht können wir an der Stelle einfach nochmal ganz kurz auch Werbung machen für den Sammelband, das Handbuch, das Praxishandbuch, was ihr zusammen mit einem Kollektiv herausgegeben habt, Rassismuskritische Fachdidaktiken. Da findet man eben zu ganz unterschiedlichen Disziplinen ganz konkrete Unterrichtsvorschläge, auch mit Materialien übrigens. Das ist für LehrerInnen ja auch mal ganz interessant.
Auch direkt genutzt.
Genau, und wir haben auch darüber geredet, dass es natürlich immer eine Möglichkeit ist, Schulen haben ja auch gewisse Budgets, also die Fachschaften haben Budgets, man kann solche Dinge dann auch über solche Budgets finanzieren, und was mir jetzt auch noch während unseres Gesprächs so in den Kopf gekommen ist, darüber reden wir auch sehr häufig, dass man natürlich, wenn man dann Fachkonferenzen, ist ja auch ein sehr umstrittenes Thema in Schule, man kann sowas natürlich auch einfach mal so ein bisschen als Kolloquium gestalten und tatsächlich sagen, so jeder liest diesen Artikel und vielleicht können wir tatsächlich auch mal kollegiale Hospitationen machen und wir probieren das einfach mal aus und wir gucken einfach mal, wie wir damit zurechtkommen, und am Ende ist natürlich dieser Lernprozess nie zu Ende, aber man hat ja irgendwie als Lehrerin, die schon länger im Beruf ist, auch schon Erfahrungen gesammelt, und ich glaube, dass man auch ohne Anleitung sozusagen sich durchaus mit Kollegen und Kolleginnen austauschen könnte, darüber, was das, welche Herausforderungen hat das mit sich gebracht, was habe ich erlebt in dem Moment, und dann auch zusammen, wenn es jetzt gerade auch um Lehrplanarbeit geht, zu überlegen, wie kann ich das vielleicht an anderen Stellen thematisch, konzeptionell einbinden, einfach mehr darauf zu achten, welche Texte gibt es, was ist da vielleicht ein besonders reizvolles Beispiel, oder auch wenn man Schwierigkeiten hatte mit Texten, wie kann ich das nächste Mal, wenn ich es nochmal mache, wie kann ich es besser oder anders machen? Und ich glaube, das gehört ja eigentlich zur genuinen Arbeit, die wir tun sollten in Schule. Das kommt natürlich immer zu kurz, und ich weiß, ich bin jetzt sehr idealistisch an der Stelle, aber ich stelle auch jedes Mal wieder fest, also wenn Nicole und ich zum Beispiel sprechen über Schule, es macht ja auch Spaß. Also es bringt einem selber einfach total viel und man bleibt eben nicht in seinem eigenen Sumpf kleben. Und dazu eignet sich euer Handbuch total gut. Deshalb vielen, vielen Dank dafür.
Dankeschön. Und hoffentlich, wenn das, wenn Corona dann überstanden ist, würden wir ganz gerne eine Tagung planen und ganz viele Lehrkräfte, angehende Lehrkräfte, SeminarleiterInnen, SchulleiterInnen einladen, damit man dann in Sessions miteinander arbeiten kann. Wir haben ja, glaube ich, 14 unterschiedliche Fächer zusammengetragen. Physik, Mathe, Englisch, Sport und so weiter, dass man in Sessions fachspezifisch zusammenarbeiten kann, um dann ja erste Einblicke zu kriegen, wie kann man denn überhaupt dieses Material verwenden im Unterricht. Aber das ist noch nicht, würde ich sagen, das Ende der Fahnenstange, sondern mein Ziel ist es eigentlich, mit unterschiedlichen anderen WissenschaftlerInnen ein Buch zu konzipieren, das sich nennt Didaktik der Rassismuskritik. Die Didaktik der Rassismuskritik, und zwar um allen Lehrkräften, angehenden Lehrkräften, fertig ausgebildeten Lehrkräften, eine Basis zu bieten, eine Orientierung zu bieten. Was sind eigentlich übergreifende, fächerübergreifende Aspekte der Rassismuskritik, die ich selbstständig für mein eigenes Fach anwenden kann, um rassismuskritisch zu arbeiten. Das wird noch einige Jahre dauern, bis wir dieses Buch geschrieben haben.
Ja, es sind ja auch so viele verschiedene Ebenen, auf denen sich das abspielt. Ne? Also ich glaube, die Arbeit in den Fachschaften ist was sehr Konkretes. Ne? Das ist total gut, dass man da quasi direkt in die Praxis starten kann. Das ist ja auch was, was man zum Beispiel in LehrerInnen-AGs dann auch immer wieder erlebt, ne? Dass man auch wir jetzt gerade, ne, dass dann immer so eine große Diskrepanz herrscht zwischen, ja, wie viel Theorie machen wir jetzt hier, um uns irgendwie gegenseitig so ein bisschen neuen Input zu liefern und inwiefern können wir auch direkt in die Praxis. Und ich glaube, die Arbeit in den Fachdidaktiken ist auf diesem Level was total Gutes, weshalb es ja auch total Sinn macht, dass ihr damit startet, ne? Also dass es diesen Sammelband tatsächlich schon gibt und man sagen kann, hier, das ist die Geografiestunde, probier sie doch einfach mal aus und beim nächsten Mal sprechen wir drüber. Dazu noch, es gibt ja pädagogische Tage, an denen man das auch mal als Themenvorschlag einwerfen könnte, denn ganz oft suchen die Steuergruppen ja nach Themenvorschlägen für diese Tage. Also da sind natürlich Partizipationsmöglichkeiten. Und was Übergreifendes, das bezieht sich ja dann auch auf die grundsätzliche Gestaltung des eigenen Unterrichts, ne, und die grundsätzliche Sensibilität. Und die wirkt ja häufig so ein bisschen erschlagend, wenn man anfängt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und deshalb sind, glaube ich, gerade für die LehrerInnen, die nicht in Zukunft unterrichten werden und sich noch in der Uni mit Theorie gerade befassen, sondern für diejenigen, die jetzt gerade schon jeden Tag ihren Unterricht planen müssen und korrigieren müssen und so weiter, sind diese beiden Ebenen total wichtig, dass man eben sagt, okay, auf der einen Seite übe ich quasi, wie so ein richtiges Üben in der Praxis, immer mal wieder und ich muss auch nicht jeden Tag alles danach ausrichten, aber ich habe es irgendwie auf dem Schirm und nach und nach erweitere ich quasi mein Wissen und meine insgesamte Didaktik, um letztlich zu einem erweiterten
Blickwinkel.
Ja, um zu erweiterten kommen. Fähigkeiten zu kommen. Auf jeden Fall. Also wir freuen uns drauf.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn diese Tagung stattfindet, kannst du uns ja vielleicht auch kurz Bescheid sagen.
Mache ich gerne.
Cool.
Am Ende jeder Folge dürfen unsere Gäste immer eine Hausaufgabe stellen. Und das darfst du natürlich auch. Wir sitzen hier jetzt wie die SchülerInnen. Du musst sie nicht anschreiben, aber du darfst sie auch uns stellvertretend für alle LehrerInnen, die zuhören, stellen. Und wir reflektieren das Ganze dann auch immer irgendwie auf unserem Kanal und versuchen, die dann auch so gut es geht zu beantworten. Darfst sie dann auch gerne benoten, wenn du möchtest, musst du aber nicht.
Sehr gut, sehr gut. Ich habe es, glaube ich, gut, dass wir nochmal miteinander sprechen. Ich habe es, glaube ich, beim letzten Mal falsch gemacht, weil ich habe euch die Hausaufgabe gegeben und meine Antwortmöglichkeit direkt mitgesagt. Diesmal werde ich nur die Hausaufgabe mitgeben. Das ist nämlich ein Buchprojekt von mir, was ich derzeit angehe. Und die Hausaufgabe lautet, warum sollten sich weiße Menschen, die doch von Rassismus profitieren und Privilegien besitzen in Bezug auf Rassismus, überhaupt gegen Rassismus engagieren? Also was haben weiße Menschen eigentlich davon, sich gegen Rassismus zu engagieren, obwohl sie von rassistischen Strukturen profitieren? Das ist sozusagen ohne meine Antwortmöglichkeit. Vielleicht kriege ich ja von euch noch Tipps oder von euren ZuhörerInnen Tipps und kann die verwerten für mein Buch. Aber dann gehen die Credits sozusagen an euch und die LeserInnen, HörerInnen würde mich freuen, wenn.
Vielleicht können wir das in dem Fall ja dann tatsächlich mal als Aufgabe stellen, dass die ZuhörerInnen uns ihre Antworten
genau,
auch
wir sammeln
zukommen
die dann.
Lassen
ja.
können und dann genau. Übernehmen wir so ein bisschen das Sammeln, denn genau. Wir kennen ja auch deine Antwort vom letzten Mal.
Also es wär geschummelt.
Ein bisschen, wir haben quasi so einen Spickzettel, das ist ein bisschen unfair, aber wir können das natürlich trotzdem auch selbst formulieren und dann vielleicht so ein bisschen zusammenfügen, was wir von den ZuhörerInnen noch zusätzlich bekommen.
So machen wir es. Mhm.
Hast du noch irgendeinen Tipp neben deinen Büchern, die wir ja so oder so in die Shownotes packen und verlinken und so weiter, als Lektüre, als irgendetwas Grundlegendes? Wir haben uns so ein bisschen vorgenommen, dass wir das auch ein bisschen versuchen zu sammeln. Wir geben ja auch immer Lektüre-Tipps, aber es ist natürlich noch besser, wenn die auch von unseren Gästinnen kommen. Dann kannst du das jetzt loswerden.
Genau, Grada Quilomba habe ich ja zitiert, als ich gesprochen habe. Plantation Memories, ein sehr, sehr gutes Buch, finde ich. Susan Arndt hat ein Einführungswerk geschrieben, bei C.H. Beck erschienen. Rassismus, 101 Frage, 101 Antwort. Maisha Aumer und andere haben Mythen, Masken, Subjekte geschrieben als Buch. Das ist schon so ein fortgeschrittenes Level, würde ich sagen, nachdem man sich schon ein bisschen mit Rassismuskritik beschäftigt hat. Paul Metscherill und Anne Broden haben ein Standardwerk geschrieben, finde ich jedenfalls. Rassismus bildet heißt das. Ja, das sind so die Werke, die ich so auf Anhieb vorschlagen würde.
Cool.
Prima, danke.
Packen wir in die Shownotes.
Das machen wir.
Dann nochmal vielen, vielen Dank, dass wir zweimal mit dir sprechen durften.
Tausend Dank dafür.
Das ist für uns natürlich cool.
Ja.
Und wir wünschen dir einen schönen Tag und den ZuhörerInnen natürlich auch.
Bis bald.
Dankeschön. Alles Gute.